Max hat eine Theorie zu Kingdom Hearts. Es hat jetzt, ist jetzt voller potenzieller Spoiler für Kingdom Hearts. Alle Teile. Wer das nicht möchte, kann nach dem Intro gerne 3 bis 5 Minuten vorspulen. Ich hoffe, Max braucht nicht länger. Kingdom Hearts 3 Remind, der DLC ist rausgekommen und es ist viel Fangedöns und sonst was. Johannes muss das jetzt schnell überleben, weil ich das erste Mal das Gefühl habe, wir sind A, ziemlich aktuell mit dem Thema und B, ich eine Fantheorie habe. Ja, auch ich habe meine Fantheorie und die muss raus. Denn es gab einmal vor langer, langer Zeit ein Spiel, das angekündigt wurde von Square Enix, das da hieß Final Fantasy Versus 13, was später wurde zu Final Fantasy 15. Mit diesem Wechsel wurden auch die Producer wieder gewechselt. Tetsuya Nomura musste wieder zurück zu Kingdom Hearts 3 und wie sich jetzt rausstellt, hat er mehr oder minder die Story mitgenommen, die er damals für Final Fantasy Versus 13 vorgesehen hatte. Denn, und jetzt kommt der große Spoiler, es gibt da einige Überlappungen. Ich versuche jetzt extra nicht zu viel vorwegzunehmen, sondern mache es so kurz wie möglich, um Johannes Nerven und Geduld und sonst was zu schonen. Damit wir sagen können, wir, ja, ich ziehe da Johannes mit rein, wir bei Mehrspieler haben es auch als Erste mitgesagt, ausnahmsweise endlich mal. Es ging darum, dass Kingdom Hearts dieses Crossover war aus Disney und eigentlich nichts. Es waren Final Fantasy Charaktere da drin und das Design des Hauptcharakters Sora hat immer mehr an so dieses Japano-Design, weil, naja, Nomura, der Hauptdesigner der Final Fantasy Charaktere seit Teil 7 fast durchgängig war, hieß es immer, es ist ein Crossover zwischen Disney und Final Fantasy. In den letzten Teilen wurde es immer weniger Final Fantasy und immer mehr Disney, was klar ist, weil A, Disney immer sehr viel zu sagen hat bei Sachen, die sie vorgehen und die sagen, in dem und dem Spiel kam aber kein Squall vor, Leon, wie er in den Spielen heißt, oder Cloud oder sonst was. Aber das Ganze geht noch viel weiter, denn es gibt jetzt einen Bruch. Es hieß, dass eine Saga, die Sehanort-Saga, abgeschlossen ist und die ist jetzt auch abgeschlossen und das Ganze wird, sage ich, einen knallharten Bruch bekommen und wir werden in den nächsten Kingdom Hearts Teilen Final Fantasy Charaktere, eventuell noch The World Ends With You Charaktere, weil es ein Nomura Herzensprojekt ist, das in Shibuya spielt, als die neuen Herzen, die neuen Prinzessinnenherzen bekommen, die Sora dann retten muss, damit nicht wieder das Dunkel besiegt und so weiter, bla 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 bla. Ganz kurz noch, warum das Ganze mit Final Fantasy Versus 13 so interessant ist. In Final Fantasy Versus 13 ging es darum, dass Noctis die ganze Zeit sehr, sehr müde ist und im Traum Dinge sieht und er sehen kann, wann wer stirbt und anderes und ist diese Welt die einzige Welt, die er sieht und sonst was. Und Insomnia angelehnt ist an Tokio tatsächlich zu teilen und The World Ends With You in Tokio spielt und wir sehr wahrscheinlich jetzt noch für alle Kingdom Hearts Fans ja einen Niemand von Noctis bekommen und ja, fuck it. Square Enix hat einfach gerade gesagt, wir machen jetzt nur noch Selbstreferenzen. Wir brauchen Disney nicht mehr und wir sind in einer für mich völlig neuen Dimension von, wisst ihr was? Es gibt keine Sequels mehr. Es gibt auch keine Prequels mehr. Wir reisen jetzt einfach durch unsere eigenen Spiele. Was, und damit beende ich das Ganze, ja viele auch glauben, Witcher 3 damals schon gemacht hat, dass sie mit einem Spruch von Siri Cyberpunk angekündigt haben. Also, MCUs für alle. Toll, habe ich voll Bock drauf. Und jetzt das Thema von letzter Woche zu dieser Woche machen. Hallo Johannes!
Bist du fertig, Max?
Würde es dich schocken, wenn ich sage, ich könnte noch weitermachen?
Nee.
PS5 und Xbox Series X, die zweite. Heute reden wir ein bisschen mehr über das Technische. Letzte Woche haben wir ja über das große Ganze, möchte man so ein bisschen sagen, gesprochen. Und da haben wir diverse Punkte, die wir auch schon besprochen hatten. Das war zum einen das Technische, dass ich, wir haben ja gesagt, Open World muss denn wirklich alles immer größer werden. Und da ist natürlich eine Sache, dass ich sage, okay, wenn ich Immersion will, dann müssen die Ladezeiten kürzer werden, weil im richtigen Leben habe ich ja auch nicht dauernd einen Blackout und denk mir, was ist gerade passiert? Oh, plötzlich bin ich woanders. Und das ist ja ein bisschen so mit den doch teilweise immer noch sehr langen Ladebildschirm bei Spielen, die dann doch anspruchsvoller oder größer werden.
Ja, das war, diese Ladezeiten zu verringern, ist ja einer der Punkte, mit der die PS5 vorgestellt wurden, die im Zentrum standen. Wenn ich mich richtig erinnere, spielte das auch eine große Rolle bei der Xbox Series X. Also die werden SSD, also Solid State Drives, Festplatten haben, die eben nicht wie mechanische Festplatten erst anfangen müssen zu drehen und dann gibt es einen Lesekopf, sondern die ziehen das quasi direkt wie aus einem USB-Stick aus dem Speicher raus, was das Ganze schneller machen soll. In dem ersten Artikel zur PS5, wo noch nicht mal der Name der PS5 gesagt wurde, wurde das Ganze vorgestellt mit einer Version von, ich glaube, die Ultimate Spider-Man, The Amazing Spider-Man, diesem neuen Spider-Man-Teil jedenfalls für die PS5, wo man ohne Probleme, ohne Ladezeiten, ohne Ruckler von einem Ende von Manhattan quasi ans andere schwingen konnte.
Wobei man hier jetzt auch sagen muss, Xbox sowie auch Sony haben da jetzt Spiele auf Dev-Kits vorgestellt, die PS4-Spiele sind. Man hätte damals auch problemlos auf der PS4 PS3-Spiele vorstellen können und die hätten plötzlich sagenhaft kurze Ladezeiten gehabt. Von daher ist das Versprechen, dass alles viel schneller geht, immer relativ zu genießen, weil wir ja nicht wissen, wie viel größer die Entwickler meinen, die Spiele wieder machen zu müssen. Das war ja so das Thema letzte Woche. Und statt alles immer nur größer zu machen, haben wir uns überlegt, was kann man denn noch schöner machen? Das eine, das Offensichtliche, sind für mich die Ladezeiten. Das andere wäre für mich das, was ein ganz gewisser Ken Levine narratives Lego genannt hat bei einem Vortrag vor schon einigen Jahren jetzt inzwischen.
GDC 2014 ist das Video. Wir werden das auch verlinken, findet man auf YouTube. Ist ein echt interessanter Vortrag.
Da hatte, und leider hat Ken Levine, ich hoffe, sich nicht übernommen mit dem Projekt, weil es wirklich ein großes Projekt ist, weil es schwierig ist, was ich auch daraus ziehe, dass man nichts gehört hat.
Nee, ich glaube, das ist kein richtiges Projekt, es ist nur so die Idealvorstellung, was er gerne mal machen würde.
Naja, aber er hat seit 6 Jahren oder so kein Spiel rausgebracht. Das ist richtig. Das meine ich. Also es geht jetzt nicht darum, dass das, was er in dem Narrative Lego Video vorstellt, unbedingt das sein muss, was er gerade tut. Es ist aber davon auszugehen, dass er versucht, solche Elemente einzubringen. Und es geht zusammengefasst darum, was wäre, wenn ich tatsächlich eine Spielwelt aufbaue, die nicht unbedingt groß ist, die sich aber tatsächlich auf die sich nicht nur auf meine Handlung auswirkt, sondern eventuell auch Handlungen untereinander. Johannes kann euch das vielleicht ein kleines bisschen, also hat gerade die besseren Worte, weil er das Video vor kürzerer Zeit erst wieder gesehen hat.
Naja, also es geht letztlich darum, dass man nicht einfach nur NPCs hat, wie man es so schön nennt, sondern dass diese NPCs eben eigene Vorstellungen beziehungsweise eigene Ziele haben, eigene Passionen. Er nennt es Macro-Passions und Micro-Passions, also kleine und größere Ziele, für die sie antreiben. Und wenn man eben bewusst oder unbewusst mit diesen Zielen kollidiert, positiv oder negativ, dass sich dann eben auch das Verhalten dieser Figuren dann ändert. Ne? Also er hat da Ed den Ork, der irgendwie Schmied ist in der Ork-Siedlung und heimlich Elfen hasst, und wenn man Elfen umbringt, dann macht er seine Schmiedesachen günstiger für einen, aber wenn man irgendwie Zwerge umbringt oder denen vielleicht nicht hilft, dann sind die Schmiedematerialien für Ed den Ork, vielleicht heißt er auch anders, ich weiß es nicht, dann teurer wieder und so weiter. Ihr könnt euch denken, worauf das hinausläuft. Es geht also da mehr darum, eben diese Welt, wie du ja gesagt hast, Max, mit ein bisschen mehr Leben zu füllen. Und das geht vielleicht auch, indem man einfach viel mehr Variablen auch zufällig bestimmen kann.
Also gerade in dem Sinne, wenn ich jetzt in Spielen wie zum Beispiel Skyrim oder dergleichen, also die Elder Scrolls-Reihe, wo jetzt einige sagen würden, da habe ich doch schon sowas. Und nein, nicht wirklich. Das, was am nächsten drankommen würde, zumindest an die Idee, an das Prinzip des Ganzen, ist das von uns immer wieder herausgehobene und hervorgehobene New Vegas, Fallout New Vegas, bei dem man zum Beispiel also wo es tatsächlich auch regelmäßig passiert, dass wenn man sich blöd entscheidet und nicht dauernd Autosaves hat und jemanden umbringt in dieser Welt, aufploppen wird, das Spiel ist dann so gemein und zeigt euch auch direkt, welche Questlines ihr euch damit verbaut habt für die Zukunft. In so einem Spiel, wo es eben um diese Macro-Passions geht, könnte man darauf verzichten. Man könnte es natürlich auch einblenden, aber im Endeffekt das, was wir alles derzeit so als stringente, klare Spielprinzipien auch immer haben. Quest, gehe von A nach B, gehe von B nach C, töte den, töte nicht den. Das wären Sachen, die sich, um es sozusagen aus dem Leben heraus ergeben. Ihr lauft durch diesen Ort, ihr bekommt mit, der Schmiede-Ork Ed mag keine Elfen. Können wir diese Elfen oder Elben, je nachdem, wollen wir was gegen die tun? Wollen wir die abmurksen? Dann kommen sie auf keinen Fall bei Ed vorbei und Ed hat gute Laune und lässt sich ein bisschen mit dem Preis falschen. Oder fangen wir die Elben ab und sagen denen, ach, wisst ihr was, in dem Stadtteil gibt's nichts zu holen oder sonst was. Gibt es vielleicht sogar Elben, wo ihr mal hört, dass die an Rüstung interessiert sind? Und ihr sagt, wenn die da hingehen, dann wird die das verdammt viel kosten. Wenn ich da hingehe, ist es billiger, weil ich auch ein Ork bin. Aber ich könnte den Aufpreis ja für mich behalten. Und lauter solche Sachen. Aber das muss man nicht als Quest machen, sondern das könnte sich aus dem Spiel heraus ergeben. Nur, was ganz klar ist, dafür muss jeder Charakter auf der Map mehr sein als ein Questgeber. Er muss selber ein Charakter sein, der eine Agenda hat. Und wenn ein Charakter selber eine Agenda haben soll, die nachvollziehbar ist und auch in Reaktion zu anderen Charakteren steht, dann muss da viel, viel Rechenkraft oder zumindest, also nicht nur Rechenkraft, aber eben auch reingesteckt werden, um das möglich zu machen, um nicht in Anführungszeichen nur, was ja auch schon sehr beeindruckend ist in dem Spiel Red Dead Redemption 2, eine Stadt lebendig erscheinen zu lassen, aber sobald man durchläuft, weiß man, okay, es ist in dem Sinne lebendiger als Deus Ex Human Revolution und Bioshock Infinite, dass die Charaktere sich frei innerhalb eines gewissen Gebiets bewegen, aber ich kann nicht mit ihnen sprechen. Sie sagen mehr Lines, aber sagen immer wieder das Gleiche und es steht in keiner direkten Relation zur Welt, solange es nicht ein kleines geskriptetes Event ist. Also kurz zusammengefasst nochmal, weg von geskripteten Events zu einem tatsächlichen, ich sag mal, Ökosystem unterhalb und innerhalb der Charaktere, um, ja, nicht Fotorealismus, sondern tatsächlich Weltrealismus zu erstellen.
Also es geht um Nachvollziehbarkeit, einfach Nachvollziehbarkeit der dargestellten Welten. Und ich meine, es geht ja nicht, wir haben ja letztes Mal, wer uns da kritisieren will, der kann das gerne tun. Das ist ja richtig, weil ich mich dagegen gewehrt habe, Realismus in Videospielen eben so hochzusetzen. Und es geht hier ja nicht um Realismus, es geht um Nachvollziehbarkeit. Es geht darum, dass die Regeln im Spiel denselben Regeln gehorchen wie quasi in unserer Welt. Und damit meine ich nicht Physik oder sowas, sondern ich meine, dass wenn ich eine Figur verfolge und sie auch um die Ecke biegt, ja, dass das, und ich dann auch, weiß ich nicht, 2 Minuten später um eine andere Ecke biege, dass diese Figur mir dann vielleicht auch wieder begegnet und nicht einfach eine neue Figur spawnt, ja. Das ist nämlich, da wollte ich gerade sagen, eben auch bei Red Dead Redemption 2, genau wie in den Vorgängern von GTA, das ist ja keine simulierte Welt, sondern es ist nur eine simulierte Welt um euch herum. Sprich, wenn da das Pärchen links hinter der Hecke abbiegt, dann verschwindet es quasi aus dem Speicher, weil es nicht mehr relevant ist. Es wird noch eine Weile vielleicht weiterziehen, ja, aber wenn ihr dann in eine andere Richtung geht, verschwindet es quasi aus dem Speicher, ist damit auch aus der Existenz des Spieluniversums quasi raus. Es wird dann irgendwann vielleicht neu aufploppen, weil es ein festes Skript ist, dass es da ein Pärchen gibt. Und die Gegenidee ist eben das, was Max geschildert hat oder das, was ich jetzt vielleicht in den Ring werfen würde, nämlich so eine Art algorithmisch prozedural generierte Welt, wie wir sie aus Minecraft kennen, nur eben nicht mit einer Welt, sondern mit Dörfern, ja, oder mit Städten. Also man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie auch bei No Man's Sky, da werden diese Planeten ja auch nach bestimmten Mustern geformt, mit bestimmten Variablen, die sie abfragen, auch mit bestimmten sich im Prinzip allen ähnlichen, das müsste man natürlich noch verfeinern, Kreaturen, ja? Und warum nicht diese Rechenkraft oder auch die verteilte Rechenkraft aus dem Internet online, wie es ja auch bei No Man's Sky ist, nutzen, um eben so eine Stadt mit Leben zu füllen und persistent nachvollziehbar zu machen. Das heißt, wenn der Computer einmal entschieden hat, die Figur namens Brian wohnt in dem Haus am Markt, das Brot ist, dass immer da diese Figur wohnt. Egal ob für mich oder vielleicht jemanden anderen, der das Spiel in einer ähnlichen Welt spielen wird.
Also für mich ist es viel interessanter, als zu sagen, die Map ist jetzt wieder 5-mal so groß, die Häuser haben jetzt nochmal 10 so viele Polygone, die Schatten fallen noch realistischer. Das ist alles cool, das kann viel zur Stimmung beitragen. Es gibt, also jetzt die letzte Konsolengeneration war die Konsolengeneration, bei der ich wirklich, also bis heute nicht die Lust in manchen Spielen daran verloren habe zu merken, oh, es ist gerade Sonnenuntergang oder oh, es ist gerade Sonnenaufgang und tatsächlich kurz nichts gemacht habe und mir das angeguckt habe, weil das faszinierend ist, wie gut das aussieht. Also ja, ich habe sowas auch mal bei Majora's Mask gemacht, aber da wusste man dann, wie es aussieht und das war damals cool, aber es war natürlich bei weitem nicht auf dem Niveau von heute. Heute haben sie ja tatsächlich Spiele, wo sie Nebel relativ realistisch, also auch von der Bewegung, wo es mir oftmals gar nicht so darum geht zu sagen, oh, das ist so fotorealistisch, wie es jetzt tatsächlich, wie es grafisch aussieht, sondern von der Bewegung. Also das fand ich auch immer interessanter, als zu sagen, es sieht so wahnsinnig echt aus, als es sieht so wahnsinnig lebendig aus. Und diese Lebendigkeit ist auch was mich in Charakteren, in Spielen viel mehr reizen würde. Und es gibt ja viele gute Beispiele dafür, dass dieses Prinzip zieht. Ja, das sind großteils Nischenspiele, aber das Prinzip nimmt die Leute ja mit. So wie wenn du bei einem XCOM 2 tatsächlich die Permadeath gibt ja tatsächlich gerade, dass es einen Mechanismus gibt, der deinen Charakter für immer aus dem Spiel rausnimmt. Das erst sorgt dafür, dass du Angst hast, den Charakter zu verlieren. Und das kommt dadurch, dass er kann permanent im Spiel bleiben. Aber nur, wenn du gut genug spielst, beziehungsweise wenn du genug Glück hast. Und das finde ich viel faszinierender, als zu sagen, ja, hier ist irgendein NPC, aber der ist dann auch wieder weg oder der respawnt immer wieder. Und damit verliert seine Präsenz ganz viel an Durchschlagskraft, erzählerisch sowie auch von der Lebendigkeit her.
Das heißt, um unsere Forderungen oder unsere Vorstellungen mal auf einen Punkt zu kriegen, wir wünschen uns quasi eine nachvollziehbare Welt, auch nachvollziehbare Charaktere und wie wichtig eben dieser menschliche, dieser Nachvollziehbarkeit der Menschlichkeit unserer Nichtspieler gegenüber ist, zeigt auch, wie wichtig eben diese Nachvollziehbarkeit von menschlichen Charakteren ist. Auch gegenüber Grafik zeigt von mir für mich eben so ein Beispiel wie Skyrim. Mich hat bei Skyrim immer gestört, dass gesagt wurde, das sind die größten, wichtigsten Städte und dann bestehen die halt aus 10 Häusern mit 15 Bewohnern, die alle immer dieselbe Route ablaufen, mit denen man dann zwar was machen kann, aber das ist für mich nicht der Hauptsitz dieses großen Landes, sondern das ist halt der Versuch, eine Stadt zu simulieren bzw. darzustellen, aber in jedem Kackdorf in Brandenburg finde ich mehr Charaktere als in Whiterun. Ja, also das war und ist immer noch mein Problem irgendwie so mit Skyrim, dass mir da Anspruch und Wirklichkeit zu weit auseinanderklaffen einfach und das Spiel nicht damit umgehen kann. Und das, wie gesagt, das ist für mich ein Beispiel, dass diese menschliche Nachvollziehbarkeit ganz, ganz wichtig ist und das ein Punkt ist, an dem leider weniger gearbeitet wird. Es wird an besserer Grafik gearbeitet, es wird daran gearbeitet, coole Charaktere zu entwerfen, was ja auch schön ist, aber es wird nicht daran gearbeitet, diese Welt tatsächlich mit Leben zu füllen. Und Leben füllen heißt nicht nur tolle Sachen, die man findet, wenn man auf Entdeckungsreise geht, sondern tatsächlich mit lebendigen oder dem Gefühl von halbwegs lebendigen, weil für uns Menschen, richtige Menschen nachvollziehbaren Charakteren oder Figuren.
Und da werde ich jetzt noch ganz kurz, um uns ein bisschen abzusichern, etwas Letztes aufgreifen. Wir erwähnen die Spielereihe gerade immer wieder, Elder Scrolls. Sie hat viel mitgeprägt in den letzten Jahrzehnten. Sie hat zusammen dann mit Spielen, die sich auch durchaus orientiert haben an, wie Gespräche und dergleichen darin verlaufen, seien das die BioWare-Spiele, Mass Effect, Dragon Age und viele, jetzt The Outer Worlds, nicht The Outer Wilds, dass diese Spiele fast gleichzeitig rauskamen, ist eine Frechheit. Aber da werden Leute jetzt kommen, Moment, da sind doch total viele coole Charaktere und an die erinnert man sich. Ja, aber die existieren wieder nur für euch. Dieser Charakter wird nie großartig Gespräche haben außerhalb der Interaktion mit euch. Es wird sich nichts ändern. Ihr kommt wieder in die Stadt rein. Es wird sich im Leben dieses Charakters nichts geändert haben, sondern immer nur von Skript nach Skript. So springt dieser Charakter in seiner Existenz euch zuliebe. Und jetzt könnt ihr sagen, ja, aber das ist doch auch nur wichtig, wenn ich da hingehe. Ja, aber wie cool ist es denn, dass wenn jemand sehr oft in den Teil der Stadt oder des Dorfes geht, dass er eine ganz andere Bindung zu dem Charakter aufbauen kann, weil er mitbekommt, wie bei dem der Ehefrieden gestört ist im Haus oder das Kind eine schlechte Note von der Schule gebracht hat. Also ich bringe jetzt sehr alltägliche Sachen, aber gerade die sind es ja, die ein Spielerlebnis dann noch individuell füttern können, ohne dass du eine große Storyline damit völlig aus den Fugen wirfst. Weil klar, wenn ich sage, jeder Charakter kann auf jeden sonst wie reagieren, kann das auch heißen, dass ihr das Spiel startet und das ganze Dorf bringt sich einfach gegenseitig um innerhalb der ersten 3 Spielstunden. Das will man ja nicht. Aber man kann dem Spiel viel mehr Tiefe geben, indem man seinen Charakteren tatsächlich erlaubt zu leben.
Ja, und deswegen meinte ich eben nicht einfach so zufällig bestimmt wie die Figuren wahrscheinlich in Watchdog Legions, sondern nach bestimmten nachvollziehbaren und vor allen Dingen den auf Spielspaß ausgerichteten Regeln bestimmen. Eben nicht prozedural, sondern algorithmisch erstellt, also nur als Idee, ja, warum nicht No Man's Sky oder Minecraft, sondern auch mal so ein bisschen eben in dem Zusammenhang nutzen. Und wir sehen ja durch Roguelikes und so weiter, dass eben diese zufällig zusammengewürfelten Sachen relativ gut funktionieren und dass sie auch relativ gut auf Zuspruch stoßen. Ich meine, eins meiner liebsten Spiele, die ich momentan wieder spiele, ist Battle Brothers und das ist eigentlich nichts weiter als eine Art Roguelike mit taktischen Kämpfen und mit zufällig bestimmten Missionen, mit einer zufällig bestimmten Welt und mit zufällig bestimmten Kriegsereignissen und so weiter. Und das macht mir, das finde ich spaßig, das finde ich super. Und da würde ich mir eben wünschen, dass es, dass sowas eben nachvollziehbarer wird, besser wird und mit mehr Leben gefüllt wird, weil so hetzt man seinen Söldner nämlich nur über die Kartenoberfläche, was auch ein bisschen schade ist auf Dauer.
Ja, in dem Sinne, bevor wir zu viele Einzelbeispiele jetzt bringen, denn ich könnte mir so ziemlich jedes Spiel, das ich im Schrank stehen habe, das irgendwie Open World-artig ist. Und es war die Konsolengeneration der Open World-Spiele. Es war der große Durchbruch der Open World-Spiele in den letzten 10 Jahren. Es will jeder machen. Es hat fast jeder gemacht. Und die Frage ist, ganz abgesehen von Games as a Service, was machen wir jetzt mit Open-World-Spielen? Wollen wir einfach immer so weitermachen? Oder wollen wir diesem Konzept einen neuen Dreh geben? Das wäre so unser Hauptvorschlag, was wir am schönsten fänden, zumindest auf den ersten Blick. Wir lassen uns auch gerne von einem anderen Trend überraschen und freuen uns dann, dass wir über was anderes sprechen können. Oder darüber, dass in Kingdom Hearts 4 es dann nur noch um Final Fantasy Charaktere gehen wird, weil Nomura das seit Jahren geplant hat. Und the world ends with you. Und die Spiele werden sich alle viel häufiger verkaufen.
Johannes, auf Wiederhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Die Musik ist von Glory of Joanne und fast so gut wie die von den Spielen von Square Enix. Weil die so, nein, Johannes, nein!